Willkommen auf den Wellen von Radio Prag zur Wochenschau. Begrüßt Sie Markéta Maurová. Hier die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Die Expertise des deutschen Rechtsexperten Jochen Frohwein über eventuelle Auswirkungen der sogenannten Beneš-Dekrete auf die angestrebte EU-Mitgliedschaft Tschechiens wurde am Montag dem Europäischen Parlament vorgelegt. Dem Gutachten zufolge sind die Dekrete kein juristisches Hindernis für den Beitritt und müssten daher auch nicht widerrufen werden. Die Analyse wurde in Tschechien überwiegend positiv aufgenommen. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hat in Brüssel über die Kapitel Landwirtschaft, Haushalt und Wirtschaftswettbewerb verhandelt. Er betonte dabei, dass die Tschechische Republik in Bezug auf ihre künftige finanzielle Stellung in der EU nicht nachgeben wird. Des Weiteren hat er das Gutachten zu den Beneš-Dekreten begrüßt. Die Vorbereitung des NATO-Gipfeltreffens im November in Prag verläuft nach Einschätzung des Generalsekretärs der Allianz George Robertson und der von Außenminister Cyril Svoboda sowohl auf der Seite Tschechiens als auch seitens der NATO reibungslos. Beide Politiker waren zum Abschluss von Svobodas eintägigem Brüsselbesuch zusammengetroffen. Jaroslav Bureš, der ehemalige sozialdemokratische Justizminister, hat seine Wahlkampagne für die bevorstehende Präsidentschaftswahl gestartet. Er ist einer der Kandidaten, die die Sozialdemokratische Partei für den Posten des Staatsoberhauptes vorschlagen will. Die Tschechische Republik hat sich bisher noch nicht entschieden, ob sie sich an dem US-amerikanischen System der Raketenabwehr beteiligen wird. Diese Möglichkeit werde erwogen, sagte der tschechische Außenminister Cyril Svoboda vor Journalisten. Premier Wladimír Špidla und Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík sind nach Afghanistan gereist, um mit den dortigen Spitzenrepräsentanten über militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verhandeln. Der tschechische Regierungschef bestätigte bei diesem Anlass, dass das in Afghanistan stationierte tschechische Feldlazarett zum Jahresende seine Tätigkeit beendet. Präsident Václav Havel hat den tschechischen Botschafter in Kasachstan Miroslav Andr von seinem Posten abberufen. In letzter Zeit hat es vermehrt Hinweise darauf gegeben, dass Andr mit Hilfe von Karel Srba, dem früheren Generalsekretär des tschechischen Außenamtes, in Kasachstan installiert worden sei. Wie Srba, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, sei auch Andr dabei als Agent des Militärgeheimdienstes tätig gewesen. Der dritte BSE-Fall in Tschechien wurde durch einen Kontrolltest am Dienstag bestätigt. In dem Landwirtschaftsbetrieb Deblin bei Brnobrünn, aus dem das erkrankte Tier stammte, wurden unmittelbar darauf 12 Rinder getötet, bei denen die Seuche allerdings nicht festgestellt wurde. Am Donnerstag wurde dann jedoch das Auftreten der Rinderseuche bei einer weiteren Kuh registriert. Sie stammt aus dem Landwirtschaftsbetrieb Šestajovice in der Nähe von Prag. Endgültige Ergebnisse eines Kontrolltests sollen in der kommenden Woche vorliegen. Im Alter von 76 Jahren ist der populäre Schriftsteller und Drehbuchautor Miloš Mocoure gestorben. Er schrieb an die 15 Bücher einige Theaterstücke und zahlreiche Märchen-Drehbücher, zum Beispiel für die Fernsehserie Der fliegende Ferdinand oder den Film Das Mädchen auf dem Besenstiel. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag. In Tschechien ist es erst seit 1989 möglich, Fragen nach der eigenen Vergangenheit öffentlich und auch kontrovers zu thematisieren. Dies geschieht in Diskussionen zwischen politischen Parteien, in den Medien und manchmal, wie nun im Fall Jakeš und Lenart, auch vor Gericht.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Knapp 13 Jahre ist es nun her, seit im Zuge der fundamentalen Umwälzungen in den Staaten des ehemaligen Ostblocks auch das kommunistische Regime der damaligen Tschechoslowakei durch die sogenannte Samtene Revolution gestürzt wurde. Und bereits mehr als 34 Jahre sind vergangen, seit die Panzer der Warschauer Paktstaaten durch Prag rollten und der damaligen Reformbewegung, die als Prager Frühling in die Geschichte einging, ein jähes Ende bereiteten. 34 Jahre oder auch nur 13 Jahre. Im Leben eines Menschen mag dies eine lange Zeitspanne sein. Was jedoch die Aufarbeitung historischer Ereignisse in einer Gesellschaft betrifft, so handelt es sich dabei oft nur um eine sehr kurze Phase, während der manche Diskussionsprozesse mitunter noch nicht einmal richtig begonnen werden konnten. In Tschechien ist es erst seit 1989 möglich, Fragen nach der eigenen Vergangenheit öffentlich und auch kontrovers zu thematisieren. Dies geschieht in Diskussionen zwischen politischen Parteien, in den Medien und manchmal, wie nun im Fall Jakeš und Lennart, auch vor Gericht. Rekapitulieren wir kurz die wichtigsten Fakten rund um den Prozess. Im August des Jahres 1968 marschierten Truppen von 5 Staaten des Warschauer Pakts in Prag ein. Die Führung der Sowjetunion hatte damals ihren Einfluss auf die Tschechoslowakei durch die Reformbewegung des Prager Frühlings gefährdet gesehen und leitete mit Gewalt jene Entwicklung ein, die dann im offiziellen Sprachgebrauch als Normalisierung bezeichnet wurde. Josef Lenart, der spätere Vorsitzende der tschechoslowakischen Regierung, war zu dieser Zeit in der KPČ, der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, für außenpolitische Agenten zuständig. Und Miloš Jakeš, er wurde noch Ende der 80er Jahre Generalsekretär der Partei, war im Jahr 1968 ein eher unbedeutender Funktionär. Beide Männer, so viel steht fest, haben unmittelbar nach dem Einmarsch an einer Sitzung in der sowjetischen Botschaft in Prag teilgenommen, in der über die Bildung einer sogenannten Arbeiter- und Bauernregierung verhandelt wurde. Diese hätte, falls orthodoxe Kommunisten in den vorhandenen Strukturen nicht an Einfluss gewinnen würden, die Moskauer Interessen in Prag direkt durchsetzen und den Einmarsch der Truppen legalisieren sollen. Im Anschluss an diese Unterredung, bei der auch bereits über die Aufteilung künftiger Regierungsämter gesprochen worden sein soll, suchten Jakeš und Lennart dann den damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Ludwig Svoboda auf. Ob sie diesen nur über den Verlauf der Verhandlungen mit der sowjetischen Seite informierten, ob sie ihm zur Kooperation mit Moskau geraten haben oder ob sie Svoboda in diesem Sinn gar unter Druck setzten, das versuchte das Gericht nun herauszufinden, um die Rolle von Jakeš und Lennart im August 1968 zu klären. Ich habe mit Pavel Golarš, er ist Historiker am Institut für Allgemeine Geschichte an der Karls-Universität Prag, über den Beitrag gesprochen, den akademische Institutionen in diesem Verfahren geleistet haben.
Auf welche Weise hat denn Ihrer Meinung nach die Geschichtswissenschaft überhaupt eine Rolle bei der Aufarbeitung der Materialien für den Prozess gespielt?
Also soweit ich weiß, hat das ziemlich renommierte Institut für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften Prag ein Gutachten verfasst, in dem sich die Wissenschaftler zu der Schuld geäußert haben. Und das war für mich eine Überraschung, weil also bisher, soweit ich weiß, sich die akademischen Institutionen zu diesen Fragen nicht so direkt geäußert haben. Und meines Erachtens ist es eine andere Frage, eine Frage ist, die Expertise zu machen, indem sie zum Beispiel sich zu den bestimmten Quellen oder zu bestimmten Ereignissen äußern. An der anderen Seite ist eine Beurteilung der Sache im Sinne also wirklich eines wirklichen Urteils. Und das war für mich eine Überraschung, dass eine akademische Institution sich zur Schuld oder Unschuld von Jakeš und Lennart in diesem Prozess äußert.
Der Aspekt, den Pavel Golarš hier anspricht, beschreibt nicht nur ein grundsätzliches Problem bei der Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern erhält im konkreten Fall durch die relativ unsichere Beweislage noch zusätzliche Brisanz. Es gibt zwar einige schriftliche Materialien über die Ereignisse, die meisten derer, die im Prozess aussagen könnten, sind jedoch bereits verstorben. Für Jan Ligard, einen der Verteidiger, schien die Sache jedoch ohnehin von Anfang an klar zu sein, und zwar aus prinzipiellen formalrechtlichen Erwägungen.
Keine wie auch immer geartete Verhandlung mit dem Präsidenten der Republik, der das Recht hatte, Mitglieder der Regierung und auch den Vorsitzenden der Regierung zu ernennen und auch wieder abzuberufen und der gemäß der damaligen Verfassung auch das Recht hatte, der Regierung vorzusitzen, konnte die Anzeichen irgendeiner Straftat aufweisen. Denn er, also der Präsident, war das oberste verfassungsmäßige Organ.
Protože on byl vrcholný ústavní činitel. Um welche Straftat handelte es sich konkret? Der Staatsanwalt war zunächst davon ausgegangen, dass Jakesch und Lennart mit ihrem Verhalten im August 1968 dem Einmarsch fremder Truppen mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen den Weg geebnet hätten. Daher lautete die Anklage auf versuchten Vaterlandsverrat. Darauf stehen nach tschechischem Recht 12 bis 15 Jahre Haft. Wenige Tage vor der Verkündung des Urteils änderte der Staatsanwalt jedoch seine Strategie. Angesichts der Faktenlage plädierte er nur noch auf Beihilfe zum versuchten Vaterlandsverrat, was das Strafmaß auf bis zu 5 Jahre senken würde. Die Verteidigung erblickte darin aber keineswegs ein Entgegenkommen, sondern vielmehr einen Trick, die eigene Strategie aus den Angeln zu heben, und so verliefen die letzten Prozesstage dann auch in entsprechend aufgeregter Atmosphäre. Am 23. September schließlich wurde das Urteil verkündet. Es lautete auf Freispruch. Die Richterin führte in ihrer Urteilsbegründung unter anderem aus:
In Anbetracht der Tatsache, dass das Vorgehen der Angeklagten nach dem Gesetz beurteilt werden muss, das zum Zeitpunkt der Tat gültig war, kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Tatbestand des Sturzes der Republik durch das Verhalten der Angeklagten nicht erfüllt wird. Und zwar im Hinblick darauf, dass das grundlegende Anzeichen eines solchen Tatbestandes der Versuch des Sturzes des sozialistischen Systems wäre.
Gerade dies aber, zwei ehemaligen kommunistischen Funktionären vorzuwerfen, sei, so die Richterin, absurd. Und für die Begünstigung einer fremden Macht auf tschechoslowakischem Gebiet gebe es eben nicht genug Beweise. Jan Srb vom Amt für Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus sieht dies jedoch anders.
Die meisten der direkt Beteiligten, der Zeugen oder der potenziellen Angeklagten leben nicht mehr oder sind keine Staatsangehörigen dieser Republik. Also es stimmt schon, dass teilweise ein Beweisnotstand bestehen könnte. Aber dennoch gab es genügend Material, das wir zusammentragen konnten.
Welche Bedeutung haben derartige Prozesse für die tschechische Gesellschaft heute überhaupt? Der Historiker Pavel Kolář ist der Ansicht, dass derlei Verfahren in der Öffentlichkeit eher als Posse wahrgenommen werden und dass das tatsächliche Interesse an den dahinterliegenden Zusammenhängen bei vielen Menschen eher gering ist. Die Schnittstelle zur Erforschung jener Zusammenhänge verläuft dabei in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwo zwischen Recht und Geschichte, und sie ist generell nicht eindeutig zu ziehen.
Versuchen wir kurz von der konkreten tschechischen Geschichte zu abstrahieren. Können Sie aus der Sicht des Historikers jetzt ganz allgemein sagen, wie Sie den Zusammenhang zwischen historischer und juristischer Wahrheitsfindung beurteilen? Offensichtlich gibt es ja da zwei einander entgegengesetzte Konzepte vom Aufspüren objektiver Realitäten.
Wir hatten in der Geschichtswissenschaft in den letzten 20 Jahren eine sehr intensive Debatte über die Objektivität der Geschichtswissenschaft. Es gibt sehr verschiedene Positionen innerhalb des Faches zu dieser Frage. Es gibt radikale Zweifel an Objektivität auf der anderen Seite, es gibt moderate Ansichten und es gibt auch traditionelle positivistische Ansichten, die wirklich an der absoluten Wahrheit der Geschichte glauben. Aber ich würde sagen, der Mainstream der Historiker ist jetzt der Meinung, dass es einfach mit der Objektivität der Geschichte sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen ist es eine Übereinstimmung zwischen Geschichtswissenschaft an der einen Seite und einer juristischen, positivistischen Ansicht sehr schwierig. Und damit komme ich zu dem Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte zurück. Also sowas ist einfach nur angesichts der Lage, der methodologischen Lage der Geschichtswissenschaft nicht mehr möglich, sich so klar zu äußern. Und noch mehr, also noch weniger zu den moralischen Sachen der Schuld und Unschuld.
Trotz aller Zweifel in den jeweils konkreten Fällen herrscht jedoch bei einem großen Teil der tschechischen Öffentlichkeit allmählich auch massiver Unmut darüber, dass von den Menschen, denen im Zusammenhang mit dem früheren kommunistischen Regime Verbrechen vorgeworfen worden waren, noch kaum jemand tatsächlich verurteilt wurde. Der Staatsanwalt hat jedenfalls unmittelbar nach der Urteilsverkündung Berufung eingelegt. Die Diskussion wird also wohl noch auf absehbare Zeit weiter zu verfolgen sein. Damit ist die heutige Ausgabe unseres Magazins Schauplatz auch wieder am Ende. Am Mikrofon verabschieden sich
Silja Schulteis
und Gerald Schubert.
Der Begriff Akropolis assoziiert spontan Griechenland und seine Kulturmetropole Athen mit dem weltbekannten Denkmal oder auch ein griechisches Restaurant in unserer Gegend selben Namens. Diese klangvolle Bezeichnung trägt jedoch ebenso einer der beliebtesten und meistbesuchten Clubs in Prag, der sogenannte Palast Akropolis. Mehr darüber erfahren Sie nun von Brigitte Silner.
Das polyfunktionelle Kulturzentrum Palast Akropolis im Prager Stadtbezirk Žižkov mit etwa 160.000 Besuchern jährlich hat sich im letzten Jahrzehnt nicht nur für die tschechische Szene, sondern auch im europäischen Maßstab zu einem Brennpunkt größeren Interesses entwickelt. Schon allein der Ort ist geschichtsträchtig und führt eine kulturelle Tradition fort. Hier gab es bereits in den 30er Jahren zur Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik ein Theater, das bis 1948 allen möglichen kulturellen Zwecken diente. Nach der politischen Wende holte die als GmbH 1991 gegründete Žižkova Theater- und Musikagentur den historischen Bau mit aus seinem Dornröschenschlaf. Der Direktor dieses Unternehmens, Jaroslav Rauscher, beschreibt uns die Anfänge.
Die neuzeitliche Geschichte des Palastes Akropolis beginnt etwa 1991, als unser Privatunternehmen gegründet wurde und es sich zum Ziel setzte, das ehemalige Theater aus der Ersten Republik zu rekultivieren und zu sanieren, welches seit dem Februar 1948 geschlossen, total verwüstet und zerstört war. Natürlich standen zu Beginn die vielleicht naiven Ideen und Visionen derjenigen Leute, die nach der politischen Wende einen eigenen, offenen Raum gewinnen wollten, damit sich ihre Generation verwirklichen konnte, und auch, um das strenge Netz der damaligen, staatlich gelenkten und kontrollierten Kultur zu durchbrechen.
Dieses Projekt entstand sehr spontan aufgrund der Aktivität damaliger, renommierter Kulturvertreter, die eine Sanierung des alten Palastes Akropolis anstrebten, womit 1991 begonnen wurde. 3 Jahre lang sammelten sie Geld und 1995 konnten endlich die Räume eröffnet werden, die der exzellente tschechische Künstler František Skála extra mit zum Teil verspielten Halbreliefs ausgestaltet hatte. Also großer Saal, Foyer, Kaffee, Theaterbar und kleine Bühne mit Bar. Was der Palast Akropolis alles an Veranstaltungen zu bieten hat, darüber unterrichtete mich Ludmila Škrabáková, im Team verantwortlich für Public Relations.
Wir veranstalten Festivals wie zum Beispiel das unter dem Titel Integration Sonne, welches zweimal pro Jahr mit dem Ziel stattfindet, gesunde und behinderte Mitbürger zusammenzuführen. In diesem Rahmen gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Theateraufführungen gehörloser Kinder sowie Theater- und Kunstworkshops für mental behinderte Kinder. Das Festival Integration Sonne besitzt inzwischen schon Tradition. Ein weiteres ist der Zyklus Euro Connections, der erst dieses Jahr zum eigentlichen Festival wird. Bisher war es ein monatlicher Musikzyklus, wobei es Konzerte jeweils mit einer tschechischen und einer ausländischen Gruppe gab. Jetzt im Jahr 2002 wandelt sich das System. So findet nun alle 3 Monate ein Konzert statt, was im Oktober mit einem 4-tägigen Festival kombiniert.
Die Euroconnections finden vorerst in den Metropolen Bratislava, Budapest, Berlin und Prag statt. Interessant wird der Herbst, wo dann Kapellen aus allen beteiligten Ländern gemeinsam auftreten. Veranstalter sind der Palast Akropolis sowie die Pariser Agentur Gato Loco Production. Bedeutende Unterstützung erhält dieses Projekt vom Französischen Kulturinstitut in Prag. Lida Škrabáková wies noch auf einige Neuigkeiten hin.
Bei uns laufen noch verschiedene andere Konzertzyklen, zum Beispiel eine unter dem Titel United Colors of Acropolis, der seit März Ethno und World Music anbietet, wo sich interessante Künstler aus aller Welt vorstellen.
In den letzten Monaten traten bei United Colors of Acropolis die ungarische Roma-Kapelle Kaliyagyak, der marokkanische Musiker Hussein Kili und die englische Gruppe Conflict auf. Wobei Zuschauer, Zuhörer und Liebhaber ganz sicher auf ihre Kosten kamen. Meine Frage, welch einen Bekanntheitsgrad der Club Akropolis bisher im Ausland erworben hat, beantwortete Direktor Jaroslav Rauscher.
Tak já si myslím, že mezinárodní reflexe nebo odezva.
Ich meine, dass es internationale Reflexionen oder Echos auf dem Palast Akropolis erst allmählich gibt. Da er in den ersten 5 Jahren nur auf sich, auf den tschechischen Raum fixiert war und die Öffnung zur Welt danach begann.
Intensiv wird am Projekt E-Agora, dem sogenannten virtuellen Haus europäischer Kultur, gearbeitet. Der Palast Akropolis ist eines von 5 europäischen Kulturzentren, die multimedial verbunden sein werden und dann virtuell direkt miteinander kommunizieren. Dieses multimediale Navigationssystem vermittelt die getreue 3D-Kopie aller Räume des Clubs. Als Besucher können Sie über die Internetplattform den realen Raum zur realen Zeit betreten und das reale Konzert miterleben. Vorerst befindet sich das Projekt in der experimentellen Phase, doch wird in wenigen Jahren diese digitale Kontaktform zu weiteren Clubs in Europa angestrebt. Die Absicht hinter dieser Idee erläutert Jaroslav Rauscher.
Wir meinen also, dass dieser besondere Typ des interaktiven Fernsehens eine weit breitere zwischenmenschliche Kommunikation ermöglicht. Unsere Erfahrungen sind solche, dass wenn jemand mit seinem Lebensstil den typischen Zuschauer der Akropolis repräsentiert, dann passt er sich in das typische Bild des europäischen Zuschauers ein, der ebenso in Paris, also in Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen oder Holland zu finden ist. Eben als Prototyp von Menschen, die vielleicht 2-3% auf diesem Planeten ausmachen, doch sprechen alle eine Sprache.
Bisher gelang es dem Unternehmen, relativ interessante Stars zu verpflichten, allerdings mehr im Rahmen von Musik als von Theaterproduktion, was mit weit höheren finanziellen Ansprüchen zusammenhängt, die eine Privatfirma nicht so gut erfüllen kann. Im Palast Akropolis traten zum Beispiel die Toten Hosen, Fanfare Ciocardia, Megadeth, Teatro Novogo, Fronta, Habib Koite und andere auf. Noch einmal dazu Direktor Rauscher.
Nichtsdestoweniger präsentieren sich hier viele bedeutende Stars aus der Musikbranche, eigentlich aus der ganzen Welt, beginnend von Südamerika über die Mongolei bis nach Island. Ich habe das Gefühl, all diese Stars, entweder Yusuf Ndur oder Natascha Atlas, mit recht positiven Emotionen und wohl auch Begeisterung auftraten. Zum Teil äußerten sie, wie auch der bekannte französische Star Rachid Taha, dass sie hier in der Akropolis eines der besten Konzerte in ihrem Leben gaben, was natürlich für uns eine gute Werbung bedeutet. Der Raum wurde nämlich von einem Designkünstler extra so geschaffen, worauf wir besonderen Wert legten, dass er dem Geist der Künstler entspreche und er eben originell und magisch sei, um die Künstler auf der Bühne zu stimulieren, was bisher auch gelingt.
Zu allerletzt ein Musikbeispiel der unlängst hier aufgetretenen französischen, recht karriereverdächtigen Band La Phase. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Show you a favorite food, so you don't have to worry the socks. Come on, baby, I'm okay to rock them. I start to dine at your wife, so oh why? She said, yeah, bless you, bless you. She said, yeah, bless you, I bless you, boy. She said, yeah, bless you, I bless you. She said, yeah, bless you, I bless you, boy. You know what I bless you, I bless you. She said, yeah, bless you, I bless you.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.